Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Das ist Bern einfach vom 15. April. Am Mikrofon ist Maria Rachel Gano und Camille Lotte. Heute ist 6 Leute in Zürich. Gami, ich hocke zwar hier in der Tracht, aber ich bin Bernerin und mir ist der traditionelle Anlass doch eher fremd. Um was geht es heute?
Ja, es ist so, heute ist der 6-Leute-Mäntig. Und zwar, was man macht, ist, man feiert eigentlich, dass Grossmünster neu am 6. den Feierabend geschält hat und nicht mehr am 5. Also wir feiern in Zürich tatsächlich, dass wir früher eine Stunde länger arbeiten mussten, weil die Sonne ist länger oben war. Aber was passiert heute? Ja, es gibt einen Umzug von der Zünft, wunderschöne Kostüme, die man anschauen kann. Und dann versammelt sich alle auf dem 6-Leute-Platz um den Bögen, also um den Schneemann. Und ja, am 6. wird er angezündet, eben 6-Leute. Und je schneller der Kopf platzt, desto besser wird der Sommer, sagt man. Also, wenn ihr da zuhört, hat der Böck vielleicht noch nicht angefangen zu brennen. Aber wir freuen uns nachher auf den wunderschönen 6-Leuten-Abend.
Das grosse politische Thema am 6-Leuten ist ja immer Frauen aufnehmen, ja oder nein.
Das ist wirklich eigentlich das grösste Politikum. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr wird das so ein bisschen neu aufgekocht, oder? Dass man jedes Mal die Themen wieder aufnimmt.
Und wir haben ja bei Nebelspalterinnen, um da ein bisschen Eigenwerbung zu machen, zusammen mit der Deborah Scharpf, sie ist Zunftstochter und Reiterin bei der Zunft zur Zimmerleute, über das Thema geredet. Und die könnt morgen um 6 Uhr reinhören.
Mhm. Aber wir wollen ja ein bisschen auf der politischen Ebene da diskutieren bei Bern einfach. Und es geht ja um die Frage, darf man an einem privaten Verein, und Zünfte sind ja private Vereine, darf man denen gesetzlich vorgeben, dass sie gezwungen werden, Frauen aufzunehmen, oder Männer, je nachdem, oder einfach, dass man niemand mehr darf wegen dem Geschlecht ausschliessen. Das ist ja die grosse, höhere Debatte. Und du musst gerade sagen, wo wir über das haben diskutiert im Vorgespräch, dir ist gerade die Studentenverbindung eingefallen.
Ja, also ich bin ja selber in einer Studentenverbindung, ich bin in einer gemischten Studentenverbindung. Das heisst, wir nehmen Frauen und Männer auf, aber es gibt natürlich auch reine Männerverbindungen und reine Frauenverbindungen.
Aber die haben genau die gleiche Diskussion wie bei der Zünft.
Genau, und wir haben, also die Diskussion ist auch dort alt. Es gibt aber zum Beispiel einen Bundesgerichtentscheid von 2014 und dort hat das Bundesgericht eine Beschwerde von der Universität Lausanne abgewiesen, die wollte, dass die Männerverbindung Zofingia nicht mehr als universitäre Vereinigung angesehen wird.
Also Studentenverbindung ohne universitäre Vereinigung.
Genau, weil sie... man hat ein bisschen Privilegien, wenn man nämlich eine universitäre Vereinigung ist, darf man zum Beispiel eben Räume brauchen von der Universität und man ist Teil von der Uni.
Mhm. Und, was ist rausgekommen?
Und also es ist rausgekommen, also die Beschwerde ist abgewiesen worden. Und zwar hat man sich gestützt eben auf die Vereinigungsfreiheit. Mhm. Und man hat gesehen, dass es natürlich kollidiert mit der Gleichberechtigung von Frau und Mann. Mhm. Aber die Garantie von der Gleichberechtigung hätte jetzt in diesem Fall müssen zurücktreten.
Aber das ist ja genau das, so die Frage. Oder? Wir haben zum Beispiel bei der Studentenverbindung, wir haben die gleiche Diskussion bei der Zünft. Es geht ja darum, oder, wenn du einen Verein gründest und sagst, hey, ich definiere gewisse Kriterien, dass man in diesem Verein Mitglied werden darf. Ich meine, das Gleiche bei politischen Parteien, dort musst du auch, dort steht ja auch in den Statuten, dass du die politische Ansinnung musst teilen, also dass du nicht als SPler kannst jetzt Mitglied von der FDP werden. Der Verein per se sieht ja vor, dass du gewisse Ausschlusskriterien musst definieren oder gewisse In-Kriterien, um dabei sein zu können. Und natürlich kann auch das Geschlecht aus meiner Sicht ein Kriterium sein. Oder auch, eben, denk gerade, würde ich jetzt einen Frauenverein gründen zum Beispiel, würde ich ja auch nicht wählen, dass der Gesetzgeber sich da einmischt und sagt, nein, ich möchte, dass du jetzt hier in deinem Frauenclub, ich würde jetzt vielleicht sogar sehr, sehr sexistisch sagen, in meinem Güppli-Frauenclub, wo sich immer trifft am Dienstagabend zum Eis zu trinken, würde ich auch nicht sagen, dass ich den 50-jährigen Franz jetzt dabei habe, nur weil er mit der Frau Güppli trinken will.
Also der Vorwurf, der ja immer kommt, ist der gleiche. Also es geht ja darum, dass es ein Elitenverein ist. Mhm. Und dort sind wir wieder bei den Kriterien. Also Studentenverbindungen ist ja das Kriterium, dass man immatrikuliert ist.
Ja, ist ja auch ein Ausschlusskriterium.
Es ist auch ein Ausschlusskriterium. Dort können nicht alle mitmachen. Mhm. Und es ist immer der Fall, wenn man Kriterien trifft, du hast vorher gesagt, dann werden Leute davon ausgeschlossen. Und trotzdem, um das noch zu sagen, wenn man den Vorwurf macht, ja, das ist eine Väterli-Wirtschaft, dort, finde ich, verkennt man, dass man selber sehr viel Zeit in das investiert hat, dass man sich selber in einem Verein engagieren kann, dass einem das frei steht und dass es halt Kriterien gibt. Aber ich als Frau kann jetzt nicht einer Männerstudentenverbindung beitreten, aber ich habe andere Möglichkeiten, mich zu vernetzen.
Das ist ja gerade eben beim Sechsi-Leuten das Thema, oder? Eben, wir verweisen sehr, sehr gerne auf die Folge Nebelspalterinnen mit Deborah Scharf. Es ist wirklich unglaublich spannend, das auch von einer Zunfttochter zu hören. Aber so eine Zusammenfassung: Es gibt sehr wenige Anlässe, wo die Frauen, die Zunfttöchter, nicht dürfen mitmachen. Und gleichzeitig haben wir eben die ganze Diskussion außerhalb von Leuten, die nicht in der Zunft sind, nicht wissen, wann, wo, wie dürfen die Frauen mitmachen und sich dann so ein bisschen auch das Recht rausnehmen und sagen, das sind ja vor allem linke Kreise. Ich warte heute eigentlich nur noch auf die Medienmitteilung von der JUSO. Ich habe jetzt noch nicht unser Postfach geschaut. Dass Leute, die gar kein Interesse haben in diesem Verein, sagen, sie Studentenverbindung in der Zunft sind, dass sie das dann vorschreiben wollen.
Und wo das auch nicht verstehen.
Also, wo das nicht wollen verstehen.
Ja, also man hat sehr viele Vorurteile, also gegenüber Verbindungen wird auch immer wieder mit denen konfrontiert. Sei das also nicht nur Männerfeindlichkeit, man tut das auch immer so verschiedene rechtsextreme Ecken hineinstellen, aber wir haben auch geschichtlich völlig zum Beispiel anderen Hintergrund als die Bruderschaften in Deutschland. Und für mich ist klar, also wenn ich jetzt selber denke an die Studentenverbindungen und das jetzt würde anwenden auf die Zünft, ist für mich klar, dass sie von innen raus und der Druck gibt es. Und es wird vielleicht auch Veränderungen geben. Aber sie müssen das wie selber entscheiden, als Verein, ob sie Frauen aufnehmen wollen. Und das Einzige, was natürlich dort das Thema ist, ist das Gleiche wie beim Frauenstimmrecht. Frauen können nicht mitbestimmen.
Das ist ja so. Die Zünftler müssen sich entscheiden, dass die Töchter vollwertige Mitglieder werden.
Und gerade das Beispiel, also meine Studentenverbindung hat auch, also ist vorher eine reine Männerverbindung gewesen, und wir haben es nachher auch abgespalten. Wir haben auch intern beschlossen, dass wir Frauen aufnehmen. Und nachher sind wir, also jetzt abspaltig ganz hier gemischte Verbindung.
Es ist das, oder? Man hat jetzt auch bei den Zürcher Zünften hat man ja eine Bewegung gesehen. Es sind jetzt mittlerweile 3 Zünfte, wo Zunfttöchter jetzt probeweise dürfen am 6-Leuten-Umzug mitlaufen und auch dann vollwertige Mitglied werden nach dieser Probezeit. Man sieht also, dass von den Zünften selber, oder, dass dort auch eine Bewegung ist. Und es ist ganz spannend, eben bei der Zunft zur Meise. Dort hat es eine Arbeitsgruppe gegeben, man hat es mit 2/3 Mehrheit bestimmt. Und das ist ja doch genau das Schöne daran, dass du sagst, hey, wir haben so viele Zünfte mit so vielen Hintergründen geschichtlich. Und die Leute in dieser Zunft, die sollen die Frage für sich klären. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du in einer Zunft zum Beispiel auch sagst, hey, wir haben so viele spannende Frauen in Zürich, wo ich mir vorstellen könnte, die würden gut in die Zunft...
Zum Beispiel mir. Ich möchte das hier noch mehr erwähnen.
Wo gut würden in die Zunft reinpassen. Und ich glaube, gerade wenn du die Diskussion kannst von dir ausführen, wirst du dann als Frau auch viel besser aufgenommen, wenn der Entscheid von der Zunft selber kommt und halt wie nicht dir vordiktiert wird, weil jemand von der JUSO dagegen geklagt hat.
Ja, der sogenannte Zeitgeist.
Der Zeitgeist. Aber was ich noch rausgesucht habe, die Frage hat sich tatsächlich mal auch in Basel gestellt, nicht nur in Zürich. Und dort ist es auch darum gegangen, eben Frauen in der Zünft. Und die Basler Bürgergemeinde, die hat sich fast ein Jahr lang mit dieser Frage beschäftigt. Also, die haben wirklich auch etwas zu tun gehabt. Die sind zum Schluss gekommen, die haben einen Bericht geschrieben, dass eben, dass Frauen, die muss man nicht in die Zünft nehmen. Und zwar, das Argument war auch, die Zünft, die haben ja keine staatliche Aufgabe. Sie sind private Vereine. Oder je nach Hintergrund, was sie dann repräsentieren. Und darum gilt eben auch das Gleichstellungsgesetz für die nicht. Und das finde ich eben ein wichtiger Punkt, dass mich das bewusst ist. Ja, es ist schön in einer Zunft zu sein, man kann viel miterleben, aber es entgeht dir, man nimmt dir ja nichts Staatliches weg, wo man dir keinen Zugang gibt, sondern du bist einfach nicht Mitglied in diesem Verein, so wie du in einem anderen Verein eben nicht kannst Mitglied werden.
Genau. Aber Gami, heute ist ja nicht nur die 6-Leute, und jetzt kommt da ein bisschen die Bundeshausredaktorin führen. Heute ist nämlich auch der Start von der Sondersession, wo von heute bis Mittwoch geht. Und das hat natürlich auch ein bisschen für Unruhe gesorgt.
Ich wollte gerade sagen, also an dieser Stelle müssen wir einen Gruß an Zuberbühler schicken, an Nationalrat von der SVP aus Appenzell-Ausserrhoden. Weil Appenzell-Ausserrhoden ist ja der Gastkanton dieses Jahr. Und der Herr Zuberbühler, dem ist es sehr wichtig, keine Abstimmung zu verpassen. Ich glaube, er
schuldet seinen Wählerinnen und Wählern, hat
das
er gesagt.
Das finden wir natürlich gut. Aber ich habe ihn am Freitag getroffen in Zürich. Es hat ihm schon ein bisschen wehtan, dass er jetzt nicht heute am Montag dabei sein konnte. Aber er ist im Rat und über das müssen wir ja auch diskutieren, was heute im Rat läuft.
Genau, Gami. Aber die Sondersession für die eidgenössischen Räte durch, wenn die Zeit nicht reicht in der ordentlichen Session. Und der Nationalrat muss in dem Sinne jetzt ein bisschen nachsitzen, im Gegensatz zum Ständerat, der hat seine Sachen durchgebracht. Aber was ist jetzt heute wichtig, Gami?
Ja, es geht so ein bisschen um ein Thema, das immer wieder aufkommt, und zwar so ein bisschen Goodies oder die Fringe Benefits für Bundesrat. Man hat sie in letzter Zeit mitbekommen mit den Skipass. Die haben ja so einen gratis Skipass bekommen. Und sie haben sich jetzt im Bundesrat vorsorglich dafür entschieden, den nicht mehr zu beziehen. Doch jetzt der SVP-Nationalrat Thomas Burkhardt, er hat jetzt so eine Überprüfung gefordert von diesen Privilegien. Also es geht wirklich darum, die Bundesräte haben Privilegien, zum Beispiel eine zusätzliche Limousine neben ihrem ordentlichen Fahrzeug, das sie haben mit dem Chauffeur. Sie haben ein SBBGA von der ersten Klasse, auch für den Partner oder Partnerin. Sie können Lufttransportdienst in Anspruch nehmen mit dem Bundesratjet, mit dem Helikopter. Es werden Handy, Abo, Computer Kosten übernommen. Und sie haben natürlich ein Gehalt von plus minus 470'000 Franken, noch Spesenpauschalen von 30'000 Franken jährlich. Es geht so ein bisschen um das Thema. Und das ist etwas, was die Bevölkerung immer wieder aufregt.
Also ich bin einfach froh, wenn sie ihre Bananen nicht auf die Spesen tun.
Das wäre schon mal die berüchtigte Banane aus Bern, wo das,
die berüchtigte Banane aus Bern, genau.
Wo das auf die Spesen tut.
Also für mich ist wie klar, unsere Bundesräte übernehmen wichtige Rollen und sie haben mega Verantwortung, die auch entsprechend entlöht werden. Das ist für mich, das steht wie außer Frage. Aber du wirst ja nicht Bundesrat wegen dem Lohn. Also dann für mich sind das nicht die richtigen Gründe, um Bundesrat zu werden. Und das andere ist der Ruhegehalt. Das ist ja das, was immer gross diskutiert wird. Und dort finde ich, hat sich auch etwas in der letzten Zeit verändert. Unsere Bundesräte werden immer jünger und sie treten immer, also man tritt ja nicht zurück, aber man tut sich nicht mehr zur Wahl stellen.
Ja, oder man wird nicht mehr wiedergewählt.
Oder man wird nicht mehr wiedergewählt, genau. Und ich meine, Alain Berset ist jetzt 52, er hat so schon das nächste Amt in Aussicht. Und dort sehe ich, dass es einfach eine Veränderung gibt, dass man ja nicht mehr wie mit 70 zurücktritt und jetzt keinen Job mehr hat.
Ja, es ist nicht mehr die klassische Idee eines Ruhegehalts, oder? Dass du nach dem Mandat nicht mehr schaffst.
Aber es wird ja, also das muss man schon noch sagen, es wird natürlich angepasst, wenn du entsprechend Geld verdienst, wird das Ruhegehalt auch angepasst.
Ja, es wird angepasst, aber es ist ja immer noch die Idee da, dass du grundsätzlich, wenn du nicht mehr antrittst, wenn du nicht mehr wiedergewählt wirst, dass du dann dich mit dem Ruhegehalt könntest zur Ruhe setzen, auch ein Alain Berset, blöd gesagt, mit 52. Also die Idee ist schon noch immer da und ich verstehe auch den Unmut in der Bevölkerung, wo man dann hat, oder wenn man jemanden hat mit 52, wo dann doch jährlich einen sehr hohen Betrag bekommt, bis ans Lebensende, dass man sich dann anfängt, das hinterfragen. Ist das noch zeitgemäss oder kann man von den Bundesräten erwarten, dass sie nachher auch wieder arbeiten, wenn sie jetzt nicht gerade über 65 sind bei einem Rücktritt?
Und gerade in der Exekutive hast du ja unglaubliche Vernetzungen und Möglichkeiten, die für einen weiteren Job zu bewerben.
Der Bundesrat ist ein sehr guter CV.
Ich meine, vielleicht ist es, also zum Beispiel besser als jetzt ein Philosophieabschluss. Ich glaube, die Jobaussichten sind besser, wenn du Bundesrat bist. Und genau dort, dort verstehe ich den Unmut, dass man dort ansetzen möchte. Und ich meine, die Frage ist ja jetzt mal zuerst, man möchte es offenlegen, überprüfen. Und nachher kann man immer noch handeln, was vielleicht noch zeitgemäss ist und was nicht.
Aber gerade das, was wir eben sagen, eben, du könntest nachher ja noch einen Job annehmen und das ist völlig recht. Man ist sehr gut vernetzt. Man kennt die Akteure, glaube ich, sehr, sehr gut, oder? Man ist jahrelang mit denen in Kontakt. Dort stellt sich immer so ein bisschen eine andere Frage, oder? Wenn du Bundesrat gsi bist und du nachher zum Beispiel das Amt in einem Verwaltungsrat annimmst, kommt immer so ein bisschen ein bitterer Beigeschmack dabei. Ja. Hast du während der Zeit als Bundesrat zum Beispiel die Firma oder die Interessensgruppe bevorzugt, dass die dich jetzt als Verwaltungsrat anstellt? Darum diskutiert man auch manchmal, sollte man eine Frist setzen? Du hast 5 Jahre nach Rücktritt kein Mandat annehmen. Das ist noch für mich noch ein Gegenpunkt, den man im Hinterkopf behalten muss.
Also die Unabhängigkeit. Also das ist das, was du ansprichst. Hast du noch einen letzten Punkt?
Ich glaube, das ist einfach schon die wichtige Diskussion. Wenn man das Bundesrat nachher wieder schafft, oder? Und das Ruhegehalt so nicht mehr gibt, aber gleichzeitig mit dem Gedanken, sie gehen dann wieder in die Privatwirtschaft, dass es eben für viele Leute auch könnte, ja, einen bitteren Beigeschmack haben, wenn man dann in einem Verwaltungsrat sitzt.
Wir müssen aber noch über etwas anderes reden. Und zwar über WC, also sagen wir über das WC oder Unisex-Toilette in der Münstergasse-Bibliothek in Bern. Und zwar ist seit Februar gibt es dort ein Pilotprojekt, wo nur noch Unisex-Toilette, also angeboten wäre vielleicht nicht das Richtige, wo es nur noch Unisex-Toilette gibt. Und jetzt sind bei der Universität Bern 5 negative Rückmeldungen eingegangen, dass sich Frauen unwohl fühlen mit dieser Unisex-Toilette. Dazu gehört zum Beispiel Marilene Aeschlimann. Sie ist Rechtsstudentin und Vizepräsidentin von der Jungfreisinnigen Kanton Bern. Und sie hat gegenüber NAU gesagt, dass es aus gutem Grund Frauentoilette gibt und dass sie nämlich, dass es einen Schutzraum bietet für die Frauen und eine gewisse Privatsphäre. Und das wird mit den Unisex-Toiletten genommen.
Ja, anders sieht das die Abteilung Chancengleichheit von der Uni Bern. Völlig überraschend. Sie finden es zwar nachvollziehbar, dass es eine sehr gute Wortwahl als Beamte ungewohnte Situation, ungewohnte Situation handelt, die Ängste kann auslösen. Sorry, das ist so ihr Punkt. Und dann haben wir noch Ursina Andereck. Sie ist Co-Präsidentin vom Grünen Bündnis Bern. Und sie sagt dazu, ja, Inklusion. Das bedeutet immer, dass man einer Minderheit mit einem Sicherheitsproblem, dass man die ernst nimmt und dass sich dort die Mehrheitsgesellschaft muss vielleicht, ja, sie müssen dort einen grösseren Aufwand auf sich nehmen, dass es einer breiten Masse besser geht. Oder der Anis Kaiser von der Geschäftsstelle Transgender Networks, er hat dazu gesagt, genderneutrale Toiletten seien besonders wichtig, da trans- und non-binäre Menschen oft mit Diskriminierung konfrontiert sind oder sich unwohl fühlen. Und die Idee sagt, dass genderneutrale Toiletten niemandem einen Rückzugsort wegnimmt. Also, so wie du und ich das sehen, das sei falsch, sondern es geht darum, einen inklusiven Raum für alle zu schaffen.
Ich finde es schön, dass man mir das abspricht. Also nicht nur mir. Also allgemein Frauen, die sich unwohl fühlen, dass das nicht gilt, dass wir müssen anpassen und hankerum für die anderen, wenn der das Unwohlsein sich aufmacht, dass man das muss berücksichtigen. Und ja, wir sind vielleicht in der Mehrheit. Ich finde, man kann Rücksicht nehmen, aber es ist genau das. Also wenn du dich nachher umkehrst und du hast plötzlich einen Mann neben dir, das ist einfach unangenehm.
Ich denke immer an die Situation, oder? Wenn du deine Periode hast, du hast es zum Beispiel nicht erwartet, dann fragst du vielleicht auch ein bisschen genier, eine andere Frau auf der Toilette, ob sie Damenhygieneartikel hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ändert sich die Situation dramatisch, wenn ich weiss, es ist eine Unisex-Toilette und du willst die andere Kabine mal überfragen und dann sitzt eben ein 55-jähriger Mann und muss sagen, ist für mich nicht eine Situation, in der ich mich wohlfühle, auch gleichzeitig eben. Ich will einen Raum haben, wo ich vielleicht nur als Frau kann sein kann, wo ich mich zurückziehen kann. Und jetzt sagt man mir eben, dass ich das eigentlich nicht denken darf, sondern ich muss sehen, dass das jetzt ein inklusiver Raum für alle ist.
Also, Entschuldigung, es ist ja unangenehm für die Männer. Also, ich kann vielleicht ein Beispiel nehmen, wenn man im Ausgang ist und nachher geht man heute auf die Männertoilette. Das kann für beide unangenehm sein. Und ich finde, wenn wir es davon haben, klar, wir sind jetzt beide Frauen, wir können nochmal aus dieser Perspektive jetzt reden, aber ich kann mir genauso vorstellen, dass das Männer unangenehm finden.
Ich kann mir das eben auch sehr gut vorstellen. Und ich glaube gerade, dass wir Toiletten so haben, wie wir sie haben, Frauen und Männer trennt. Ist ja ein Erfolgsmodell. Ich höre ja nur wenig Beschwerden darüber.
Erfolgsmodell.
Ja, Erfolgsmodell, gendertrennte Toilette. Ich meine, die einzige Beschwerde, die man hat, ist, dass man beim Frauen-WC vielleicht länger anstehen muss als beim Mannen-WC. Aber es ist etwas, das funktioniert hat. Und jetzt muss man sagen, und wir müssen es ganz ehrlich sagen, es ist eine kleine Minderheit, die man davon redet, wird das ganze Toilettenkonzept in dieser Bibliothek geändert. Oder?
Es wird geändert. Also ist ein Pilot.
Ja, ich bin zu lange in der Stadt Zürich in der linken Politik aktiv gewesen, um zu wissen, was ein Pilotversuch heisst. Aber es führt dazu, oder? Im Endeffekt, dass du für eine kleine Minderheit das ganze Konzept änderst und man dir dann eigentlich noch sagt, Rücksicht auf andere muss man nicht nehmen.
Man spricht es dir ab.
Man spricht dir das ab. Und das finde ich doch eine sehr problematische Entwicklung.
Ich muss sagen, ich lehre auch in der Münstergasse-Bibliothek. Ich war aber jetzt schon genug lang nicht mehr gewesen, um zu wissen, dass es dort Unisex-Toiletten gibt. Mhm. Und für mich, für mich ist jetzt ein Grund, vielleicht auch nicht mehr dorthin zu gehen. Ich kann das ja auch gut nachvollziehen. Und es hat ja schon 2013 mal im Vonroll-Areal der Universität Bern einen Versuch gegeben mit Unisex-Toiletten. Und dort hat es einen spannenden Vorfall gegeben, wo eben mutmasslich eine Frau ist gefilmt worden von einem Mann. Und das sind natürlich näher die Fälle, wo...
Was ist passiert mit der Unisex-Toilette? Wenn ich richtig liege, hat man die nachher wegen dem wieder abgeschafft?
Ja, die hat man wegen dem wieder abgeschafft, ja.
Und eben, das sind ja genau die Ängste, die die Frauen jetzt öffentlich machen. Und man kann sagen, es hat einen Vorfall gegeben, wo es schon mal passiert ist. Und man sagt, hey, und man nimmt es einfach nicht ernst, sondern man spricht ihnen das Recht ab.
Ja. Gut, ich schaue auf die Uhr. Und
wir wollen auch 6 Leute.
Ja, wir wollen auch 6 Leute. Der Böck wartet. Und Gami, wie lange brennt der Böck heute? Du hast schon mal gesagt.
Ich sage 48 Minuten.
Ich sage 43 Minuten. Und wir werden es jetzt heute Abend sehen. Wir wünschen einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Tut uns hoch bewerten. Und wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr am Abend.
Das war Bern einfach. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.